Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen zur jetzigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören gleich eine Botschaft von Marcel Malgo, doch vorher hören Sie eine Schriftlesung sowie ein Männerchorlied. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen viel inneren Gewinn und gottesreichen Segen beim Zuhören dieser Botschaft.
Das Thema lautet ja, wenn das Wasser steigt. Und ich lese aus dem Wort Gottes, bitte Sie dazu aufzustehen. Hesekiel Kapitel 47, die Verse 1 bis 12. Hesekiel 47, 1 bis 12. Und er führte mich wieder zu der Tür des Tempels. Und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten, denn die vordere Seite des Tempels lag gegen Osten. Und das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand des Tempels hinab, südlich am Altar vorbei. Und er führte mich hinaus durch das Tor im Norden und brachte mich außen herum zum äußeren Tor im Osten. Und siehe, das Wasser sprang heraus aus seiner südlichen Seitenwand. Und der Mann ging heraus nach Osten und hatte eine Messschnur in der Hand. Und er maß 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knöchel. Und er maß abermals 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Knie. Und er maß noch 1000 Ellen und ließ mich durch das Wasser gehen. Da ging es mir bis an die Lenden. Da maß er noch 1000 Ellen, da war es ein Strom, so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte, denn das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht hindurchgehen konnte. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, hast du das gesehen? Und er führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Und als ich zurückkam, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Und er sprach zu mir, dies Wasser fließt hinaus in das östliche Gebiet und weiter hinab zum Jordantal und mündet ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer fließt, soll dessen Wasser gesund werden und alles, was darin ist, lebt und webt, wohin der Strom kommt, das soll leben. Und es soll sehr viele Fische dort geben, wenn dieses Wasser dorthin kommt. Und alles soll gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es werden an ihm die Fischer stehen. Von En-Gedi bis nach En-Eglaim wird man die Fischgarne aufspannen, denn es wird dort sehr viele Fische von aller Art geben, wie im großen Meer. Aber die Teiche und Lachen daneben werden nicht gesund werden, sondern man soll daraus Salz gewinnen. Und an dem Strom werden an seinem Ufer auf beiden Seiten allerlei fruchtbare Bäume wachsen. Und ihre Blätter werden nicht verwelken, und mit ihren Früchten hat es kein Ende. Sie werden alle Monate neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden zur Speise dienen und ihre Blätter zur Arznei.
Zum Dienen und Zeugen empor. Ich möchte Sie auch alle ganz herzlich begrüßen. Ja, wir haben heute Vormittag ein Thema und ich möchte das einleitend sagen, ein Thema speziell für angefochtene Christen und natürlich für alle. Aber wenn jetzt hier jemand sitzt, der nicht mehr durchblickt, dann hoffe ich und wir haben auch dafür gebetet, dass Sie eine Antwort bekommen. Ich hoffe, Sie haben gut zugehört bei der Schriftlesung. Ich kann das nicht noch einmal lesen, sonst geht einfach alles viel zu lange. Ich möchte noch ein Wort hinzufügen, ein ganz wichtiges Wort, auch aus der Schrift, zum Thema, wenn das Wasser steigt. Das Wort aus Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Also, das merken Sie sich auch, ja? Dieses Wort und die Schriftlesung aus dem Propheten Hesekiel. Ganz kurz, ganz allgemein, die letzten 9 Kapitel von Hesekiel geben uns eine gewaltige Schau vom Tempel im 1000-jährigen Reich. Das muss man wissen, wenn man diese Kapitel liest, ja? Denn da wird ja genau beschrieben, der Bau des Tempels und bis zur Kleidung der Priester und alles, was dazu gehört. Wenn Sie das lesen, Hesekiel spricht hier über das 1000-jährige Reich, das noch kommen wird. Und damit gehören diese Kapitel, diese letzten 9 Kapitel von Hesekiel, gehören zu Gottes prophetischen Programm für die Vollendung der Geschichte Israels auf Erden. Wie es aber mit allen Texten im Alten Testament ist, auch alle prophetischen Bücher, so ist es auch mit diesen Kapiteln. Wir haben für uns als Gemeinde Jesu eine fantastische Botschaft. Und das versuche ich Ihnen heute zu geben, ja, aus diesen gelesenen Versen. In Jesus werden da gewaltige Wahrheiten groß. Wie gesagt, heute beschäftigen wir uns mit den ersten 12 Versen von Hesekiel 47. In diesen Versen handelt es sich um den Strom aus dem Heiligtum. Ich hoffe, Sie haben die Worte in sich aufgenommen. Dieser Strom aus dem Heiligtum ist ein Wasser, das seinen Ursprung im Tempel hat. Das lese ich noch einmal. Vers 1 von Hesekiel 47. Er führte mich wieder zur Tür des Tempels und siehe, da floss ein Wasser heraus unter der Schwelle des Tempels nach Osten. Und anfänglich ist das Wasser recht klein. Ein Rinnsal könnte man sagen. Aber je weiter es fließt, desto größer wird es, bis es schlussendlich zu einem Strom wird, in dem Hesekiel nicht mehr stehen kann. Das Wunderbare ist, überall, wo das Wasser hinfließt, da fängt es an zu grünen. Bäume wachsen und schlussendlich, wenn dieser Strom ins Tote Meer sich ergießt, wird sogar dieses Wasser gesund. So, das kurz zur Einleitung. Kommen wir zur eigentlichen Botschaft. Ich lese die wichtigsten Verse jetzt noch einmal. Ich lese noch einmal die Verse 3 bis 5. Der Mann ging heraus nach Osten und hatte eine Messschnur in der Hand. Er maß 1000 Ellen, ließ mich durchs Wasser gehen, da ging es mir bis an die Knöchel. Er maß abermals 1000 Ellen, ließ mich durch das Wasser gehen, da ging es mir bis an die Knie. Er maß nochmals 1000 Ellen und ließ mich durchs Wasser gehen, da ging es mir bis an die Lenden. Er maß nochmals 1000 Ellen, da war es ein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte, denn das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht hindurchgehen konnte. Wir haben hier 4 Pegel, könnte man sagen, 4 Höhen des Wasserstandes, das aus dem Tempel fließt. Erstens, Das müssen Sie sich merken. Das Wasser steigt im Hesekiel bis an die Knöchel. Zweitens, es steigt ihm bis an die Knie. Drittens, es steigt ihm bis an die Lenden. Und viertens, steigt das Wasser so hoch, dass Hesekiel sagt, dass man schwimmen musste. Konnte nicht mehr stehen. Wir gehen jetzt einmal diese vier Wasserpegel der Reihe nach durch, und zwar in Bezug auf unser Leben mit Christus. Ich möchte versuchen, Ihnen etwas aufzuzeigen, etwas, womit wir alle zu tun haben, jeder von uns, der eine mehr, der andere weniger. Dabei halten wir uns an die Tatsache, dass Hesekiel durch dieses Wasser gehen musste, das ihm zuerst bis an die Knöchel, dann bis an die Knie und dann bis an die Lenden reichte. Und dass das Wasser dann so hoch stieg schlussendlich, dass man nicht mehr hindurchgehen konnte, sondern dass man schwimmen musste. So, das Wasser steigt dem Hesekiel bis an die Knöchel. Ich denke, niemand von uns läuft freiwillig durch knöcheltiefes Wasser, wenn es nicht unbedingt nötig ist. Ich denke, wir vermeiden das tunlichst. Manchmal ist man dazu gezwungen, zum Beispiel wenn der Keller überschwemmt ist. Das ist ja jetzt in der letzten Zeit in manchen Teilen der Schweiz und auch Deutschland hat sich das vielfach ereignet. Man muss Sachen ins Trockene bringen. Man muss durch knöcheltiefes Wasser oder höheres Wasser gehen. Oder eine Straße ist überschwemmt. Man kann nicht anders als hindurchgehen. Da muss man es einfach tun. Ja? Ja, was bedeutet das jetzt für unser persönliches Leben? Sehen Sie, jeder Christ, der annähernd normal fühlt und reagiert, möchte, dass sein Leben unkompliziert und problemlos verläuft. Sie doch auch, oder? Niemand wünscht sich Anfechtungen. Wir alle hoffen, dass es glatt verläuft, unser Leben. Und das ist keine Sünde, um das zu hoffen. Im Gegenteil, Sie dürfen sogar darum beten. Wer hat im Alten Testament um ein problemloses Leben gebetet, ohne Anfechtung und Übel? Und das heißt, Gott erhörte ihn. Das war der Jabez. Und Jabez rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest und deine Hand mit mir wäre und schafftest, dass mich kein Übel bekümmert. Und Gott ließ kommen, was er bat. 1. Chroniker 4, Vers 10. Also, es ist normal zu hoffen und sogar zu beten, dass ihr Leben ohne Anfechtungen verläuft, problemlos, unkompliziert. Und Gott schenkt uns auch solche Zeiten. Absolut, er tut das in seiner großen Gnade. Ich denke, das sind dann die Zeiten, wo wir ausrufen mit dem Psalmisten, fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden, wie ein kleines Kind bei seiner Mutter, wie ein kleines Kind, so ist meine Seele in mir. Psalm 131, Vers 2, diese Zeiten gibt es im Leben eines jeden Kindes Gottes. Aber, und das lehrt uns das Leben, kann es anders gehen. Und in diesem Sinne denke ich nun an diesen ersten Wasserstand, wo das Wasser dem Hesekiel bis an die Knöchel stieg. Er musste durch knöcheltiefes Wasser gehen. Er musste. Dieser Wasserpegel symbolisiert jenes Christenleben, das zwar gut funktioniert, aber von Zeit zu Zeit leichteren bis mittelschweren Anfechtungen und Problemen ausgesetzt ist. Das sind Dinge, über die wir uns nicht freuen, aber wir können sie tragen. Wir können sie überwinden, weil es sich dabei, zwischen Anführungszeichen, nur um knöcheltiefes Wasser handelt. Leichtere Anfechtungen. Das Wasser steigt nur bis an die Knöchel. Ich denke, manchmal nehmen wir nicht einmal wahr, dass solche Probleme da sind. An anderen Tagen nehmen wir sie wahr, aber wir können sie überwinden. Da gibt es ein Wort des David, der sagt, mit meinem Gott springe ich über die Mauer. Das ist ein herrliches Wort. Ich habe mir gedacht und ich habe mir das selber mich am Ohr genommen. Das Wort, so eine Verheißung, zitieren wir voll Glaubensmut, wenn das Wasser nur bis an die Knöchel steigt. Ja, dann sagen wir, ja, das sind Anfechtungen, da komme ich durch. Das überwinde ich mit Gottes Hilfe. Und wenn es anders wird, haben wir vielleicht nicht mehr diesen selben Mut. Ja, wir können es tragen, knöcheltiefes Wasser, denn, das haben Sie sicher schon gehört, jeder hat ja sein Päckchen zu tragen, sagen wir so schön. Aber dabei bleibt es eben nicht immer. Nein, oft geschieht genau das, was dem Hesekiel passierte. Zuerst ging er durch knöcheltiefes Wasser und dann plötzlich befindet er sich in Wasser, das ihm bis an die Knie Knie reicht. Meine Brüder und Schwestern, damit sind wir beim zweiten Wasserstand, Pegel des Hesekiel. Das Wasser steigt ihm bis an die Knie. Das Wasser, das Gehen durch knöcheltiefes Wasser ist unangenehm und sicher nicht wünschenswert. Aber das Gehen durch knietiefes Wasser ist schon eine echte Belastung. Und hier müssen wir sagen, dass es Christen gibt, die heute in dieser Situation leben. Sie gehen sozusagen konstant durch knietiefes Wasser. Sie sind Problemen und Nöten ausgesetzt, die belastend wirken. Zum Beispiel Krankheit. Ich denke, es gibt fast kein größeres Problem, Krankheit im Leben von Kindern Gottes. Oder auch wirtschaftliche Probleme. Das macht nicht Halt vor gläubige Christen, wirtschaftliche Probleme. Oder andere leben in einem Umfeld, wo sie in ständiger Spannung und Unruhe leben. Das kennen wir alle als Christen. Das sind Dinge, die uns zusetzen können. Und deshalb das Bild dieses zweiten Wasserstandes. Das Wasser steigt dem Hesekiel bis an die Knie. Gehen Sie mal in eine Badeanstalt. Gehen Sie in knietiefes Wasser. Versuchen Sie ganz kräftig zu marschieren, ja, hin und her. Sie werden bald ermüden. Obwohl es nur knietief ist. Das Wasser widersteht, ja. Es ist ein Widerstand da. Man kommt zwar vorwärts, aber auf die Dauer wird es ermüdend. So ist es bei Brüdern und Schwestern, die bereits ein größeres Päckchen zu tragen haben. Nicht nur knöcheltief. Sie kommen zwar vorwärts im Glaubensleben, sie blicken auf Jesus, aber immer wieder sind sie solchen Beschwernissen unterworfen und sie sind müde und sie sind manchmal angefochten und sagen, Herr, warum das alles? Hier könnte man mit Hiob sagen, der Mensch von der Frau geboren ist mit Unruhe gesättigt. Hiob 14, Vers 1. Aber auch dabei bleibt es nicht. Hesekiel, er geht zuerst durch knöcheltiefes Wasser, dann geht er durch knietiefes Wasser und dann muss er durch Wasser gehen, das ihm bis an die Lenden steigt. Damit sind wir beim dritten Wasserstandpegel des Hesekiel. Das Wasser steigt ihm bis an die Lenden. Der Vater Jakob, Stammvater Jakob, der biblische, sagte einst zu Pharao, nachdem er in Ägypten angekommen war, ich zitiere das, 1. Mose 47, Vers 9. Die Zeit meiner Wanderschaft ist 130 Jahre. Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens. Und sie reicht nicht heran an die Zeit meiner Väter in ihrer Wanderschaft. Wenig und böse ist die Zeit meines Lebens. Warum eine so destruktive Aussage, eine solch negative Lebensbilanz des Stammvaters Jakob? Was denken Sie? Erkennen Sie sein Leben? Jakob war ein Mann, der im wahrsten Sinne des Wortes oft durch bis an die Lenden steigendes Wasser gehen musste. Und wie gesagt, dies oftmals in seinem Leben. Zum Beispiel die Begegnung mit Esau. Ja, er kommt mit seinen zwei Frauen, mit seiner ganzen Familie. Er geht dem Esau entgegen. Er fürchtete sich um sein Leben. Er dachte, der bringt mich um. Muss man nicht unterschätzen. Oder denken Sie an die Begebenheit, dass seine Söhne Levi und Simon, dass sie in der Stadt von Hemor und Sichem hinterhältig ein Blutbad anrichten. Die Geschichte müssen Sie lesen, das können wir jetzt alles nicht zitieren. War ganz schlimm. Jakob sagt zu seinen Söhnen, ihr habt mich stinkend gemacht. Wie kann ich jetzt bestehen vor diesem Volk? Wir leben doch da als Fremdlinge. Das hat diesen Mann belastet. Ja? Oder denken Sie an die Tatsache, dass Jakob jahrzehntelang annehmen musste, dass sein Sohn Josef von einem wilden Tier zerrissen worden war. Die haben ihm ja ein Kleid gebracht. Das haben sie getünkt im Blut eines Schafes. Und dann haben sie zu Jakob gesagt, die Brüder, schau, ist das nicht das Kleid von Josef? Wir haben es unterwegs gefunden. Und der Jakob sagt, und musste annehmen, ein wildes Tier hat ihn zerrissen. Jakob hat wirklich erlebt, was es heißt, durch Wasser zu gehen, das bis an die Lenden steigt. Und damit ist er ein Beispiel, meine Brüder und Schwestern, für diejenigen unter den Christen, die bisweilen einen sehr schweren Weg zu gehen haben. Ja? Wasser, das bis an die Lenden geht. Versuchen Sie auch das mal in einer Badeanstalt. Versuchen Sie, durch lendentiefes Wasser zu gehen. Das ist schwer. Der Widerstand ist größer und sie werden nicht durchkommen. Und vor allem, sie werden nicht dauernd gehen können durch lendentiefes Wasser. Und sehen Sie, kein Geringerer als Paulus hat gesagt, dass es solche Momente gibt in unserem Leben. Er sagt in 2. Korinther 1, Vers 8, denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen, die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist, wo wir über die Maßen beschwert waren, über unsere Kraft, sodass wir auch am Leben verzagten. Stellt euch vor, der große Paulus, der den Sieg Jesu verkündigt hat, der Golgatha verkündigt hat, der zum Beispiel gesagt hat, in ihm haben wir den Sieg, der sagt an dieser Stelle, ich, Paulus, bin fast verzagt an meinem Leben. Meine Brüder und Schwestern, er hat das durchgemacht, andere haben es durchgemacht, wir machen es durch. Bisweilen, das Wasser steigt bis an die Lenden und höher. Und höher. Und wir sagen, Herr, warum? Die Krankheit wird schlimmer. Die Situation, sie ändert sich nicht zum Guten, mehr zum Schlechten. Die Arbeitslosigkeit bleibt. Man sucht, man dringt. Herr, warum? Und das ist ein großes Fragezeichen. Ich möchte keine destruktive Botschaft halten heute. Ich komme zum Trost, ja? Ich werde Ihnen sagen, ich hoffe, ich kann es sagen, was es bedeutet für Ihr Leben. Aber halten wir das fest, diese Situation gibt es. Knöcheltief, ja? Können wir überwinden? Sind zwar Anfechtungen, aber wir sagen, ja, wir gehen diesen Weg. Knietief ist schon schlimmer. Herr, könnte das nicht von mir genommen werden? Aber nein, dann wird es manchmal lendentief und höher und höher und höher. Und der Gläubige fragt sich, Herr Jesus, warum? Nun gibt es noch ein tieferes Wasser. Wir haben es gelesen, ja? Der vierte Wasserstandpegel des Wassers aus dem Tempel. Und darüber sagt Hesekiel Folgendes. Ich zitiere Vers 5, Hesekiel 47. Das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht hindurchgehen konnte. So, und hier komme ich zu einem sehr wichtigen Punkt, diese Botschaft. Sie haben das jetzt hoffentlich im Gedächtnis, diese vier Wasserpegel des Wassers, das aus dem Heiligtum fließt. Folgendes ist nun sehr wichtig. Über die drei ersten Wasserpegel, Wasserstände, sprach Hesekiel nicht nur, sondern er musste hindurch. Er musste hineinsteigen, er musste hindurchwarten, er musste das Wasser spüren, knöcheltief, knietief, lendentief. Wie ist es nun mit dem Wasser, das so hoch war, dass man schwimmen musste, wie Hesekiel sagt? Musste Hesekiel, überlegen Sie sich das, musste Hesekiel das auch durchmachen, musste er schwimmen? Musste er mitmachen, dass das Wasser ihm über den Kopf steigt? Was denken Sie? Nein. Ich lese nochmals Vers 5. Da maß er nochmals 1000 Ellen, da war es ein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte, sagt Hesekiel, denn das Wasser war so hoch, dass man schwimmen musste und nicht hindurchgehen konnte. Erstens, Hesekiel sagt hier nicht, er ließ mich durchs Wasser gehen. Die ersten dreimal, er lässt mich durch Wasser gehen. Er hat mich an der Hand genommen, hat gesagt, Hesekiel, rein ins Wasser. Das sagt er jetzt nicht. Nein, Hesekiel sagt, da war ein Strom so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Zweitens, Hesekiel sagt nicht, das Wasser war so hoch, dass ich schwimmen musste, sondern er sagt, dass man schwimmen musste. Er stellt fest, dass man hier nur noch schwimmend durchkommen kann, aber er selbst muss nicht schwimmen. Ich zitiere hier die Hermann-Menge-Übersetzung. Kaufen Sie sich eine Menge-Bibel. Ganz eine gute Übersetzung. Hermann Menge, Hesekiel 47, Vers 5. Nach nochmaliger Abmessung von 1000 Ellen war es ein Fluss geworden, den man nicht mehr durchschreiten konnte. Das Wasser war so tief geworden, dass man hätte durchschwimmen müssen. Ein Fluss, der sich nicht mehr durchschreiten ließ. Dass man hätte durchschwimmen müssen, sagt Hermann Menge in seiner Bibel, wenn man hindurchgehen möchte. Also Hesekiel selbst musste nicht durch dieses tiefe Wasser schwimmen, er stand lediglich davor und sah es sich an. Meine Brüder und Schwestern, hier tut sich was auf und ich hoffe, das ist eine Botschaft für Sie. Eine Wahrheit der Bibel, die Sie vielleicht heute ganz neu ins Herz schreiben lassen müssen. eine Wahrheit, die wir kennen, aber die wir vielleicht im Moment wegen der Probleme nicht sehen. Sie sehen das Problem, sie sehen ihre Krankheit, sie sehen ihre wirtschaftliche Lage, sie sehen die Spannungen zu Hause und so weiter. Sie sehen ihre Arbeitslosigkeit und sie sehen nicht eine herrliche Wahrheit, die die Schrift lehrt. Und die wir hier in diesem Strom sehen, das ist Ezekiel. 1. Korinther 10, Vers 13. Was lehrt Paulus? Paulus, der gesagt hat, ich verzage fast an meinem Leben. Und was sagt er jetzt hier? Wissen Sie, er hat nicht gesagt, ich verzage völlig an meinem Leben. Er sagt fast. Und jetzt kommt der Schlüssel. Warum fast? Nicht ganz. 1. Korinther 10, Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu. Der wird nicht über euer Vermögen versucht werden lassen, sondern wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Das Wort kennen Sie doch. Wir haben vorhin die verschiedenen Wasserstände des Wassers aus dem Tempel betrachtet. Wir haben diese Wassertiefen mit den Anfechtungen von Kindern Gottes verglichen. Dinge, die einfach da sind, das wissen wir alle. Der eine hat mehr zu tragen als der andere. Wieder ein anderer ist besonderen Anfechtungen ausgesetzt. Das symbolisieren diese drei ersten Pegelstände. Bis an die Knöchel, bis an die Knie, bis an die Lenden. Aber wenn wir nun zu diesem vierten Wasserstand kommen, die tiefste, die schlimmste, Ezekiel steht davor, es graut ihm. Dann sehen wir, dass er nicht rein muss. Der Engel sagt nicht, komm Ezekiel, du musst da rein. Er steht davor und er muss nicht rein. Er konstatiert nur, da müsste ich ja schwimmen, wenn ich da reingehen müsste. Das Wasser will mir über den Kopf steigen, aber er selber muss nicht rein. Und das soll Sie, Brüder und Schwestern, die Sie vielleicht in Nöten verkehren, in Problemen, familiären Problemen oder was es auch sein mag, das soll Sie heute ermutigen, das soll Sie trösten. Das Leben mag manchmal schwer sein. Die Anfechtungen mögen manchmal fast erdrücken. Fast, ja. Wir mögen manchmal nicht mehr durchsehen. Aber eines bleibt bestehen. Hören Sie, was ich Ihnen sage. Jedes Gramm Ihres Leidens ist genau abgewogen. Wissen Sie, wo Gott nicht wiegt? Wenn es um Gnade geht. Die Gnade legt er nicht auf eine Waagschale. Er überschüttet uns mit Gnade, über Gnade, jeden Tag aufs Neue. Die Gnade, dass ich noch lebe, die Gnade, dass ich meine Familie habe, die Gnade, dass ich Jesus kennen darf. Er überschüttet uns mit Gnade, über Gnade. Aber wenn es uns leid geht, ich versichere Ihnen, soweit ich hier stehe, jedes Gramm ist genau registriert bei Gott. Er lässt es nicht schwerer auf Sie zukommen, als Sie tragen können. Das symbolisiert doch dieser Strom aus dem Heiligtum. Knöcheltief, knietief, lendentief und es steigt vielleicht noch höher, vielleicht bis zum Hals, ja, bis zum Hals, aber nicht höher, nicht höher. Ezekiel musste nicht erleben, dass das Wasser über ihn kommt, dass er nach Luft schnappen muss. Nein, derselbe Paulus, der gesagt hat, ich verzage fast am Leben, sagt hier an dieser anderen Stelle, nein, ich verzage eben nicht völlig am Leben, weil es keine Anfechtung gibt, die größer ist, als dass ich sie tragen kann. Nein, Gott schenkt auch das Vermögen zu tragen. Es wird nie so weit kommen, dass Sie keinen Grund mehr unter den Füßen haben. Glauben Sie das? Es wird nie so weit kommen, dass Sie völlig untergehen. Deshalb habe ich die Stelle noch zusätzlich gelesen am Anfang. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Die Luther sagt, sie werden dich nicht ersäufen. Wenn es um Leid geht, Gott wägt ab. Aufs Gramm genau. Wenn es um Gnade geht, dann überschüttet er uns mit Gnade. Er wägt nicht ab. Grenzenlos. In der Lutherbibel gibt es ein herrliches Wort, Psalm 68, Vers 20. Gelobt sei der Herr täglich, Gott legt uns seine Last auf, aber er hilft auch. Und Petrus erklärt in diesem Zusammenhang, der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten. 2. Petrus 2, Vers 9. Ist das nicht ermutigend? Sie sollten sich an dieser Wahrheit festhalten, dass der Herr den Pegel ihres Leidens genau einstellt. Sie sind nicht ihrem Schicksal überlassen, sondern einem gnädigen Gott. So. Wir kommen einen Schritt weiter. Vielleicht sagt es der eine oder der andere, ja, das ist schön, was er alles sagt. Ja, das glaube ich. Aber die Frage bleibt dennoch bestehen, warum denn überhaupt leiden? Herr, warum leiden? Und die Gläubigen haben sich immer wieder diese Frage gestellt, warum überhaupt leiden im Leben eines Christen? Wir können diese Frage nicht endgültig beantworten. Ich möchte aber heute eine Antwort geben, ausgehend aus unserem Text, den wir gelesen haben, ja? Aus Hesekiel 47. Hoffentlich leuchtet Ihnen jetzt eine Antwort entgegen. Also, nachdem Hesekiel durch diese verschiedenen Tiefen des Wassers gegangen war, das Wasser, das aus dem Heiligtum floss, erst knöcheltief, dann knietief, dann lendentief, dann wird zu ihm gesagt, ich zitiere Vers 6, du Menschenkind, hast du das gesehen? Ja? Mit anderen Worten, Hesekiel, hast du das alles gut in dich aufgenommen? Und dann heißt es weiter, auch in Vers 6, Hesekiel 47, und er führte mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Also, den Weg, den Hesekiel vorher erst durchs Wasser gegangen war, denselben Weg wurde er zurückgeführt, allerdings nicht mehr durchs Wasser, sondern entlang dem Ufer. Und jetzt bietet sich ihm plötzlich ein fantastisches Bild. Vers 7, Hesekiel 47. Und als ich zurückkam, sagt Hesekiel, siehe, da standen sehr viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Das kleine Wörtchen siehe, ich habe nachgeguckt, in allen Übersetzungen steht es. Das kleine Wörtchen siehe zeugt von einer Überraschung. Welche Überraschung? Von der Überraschung, dass da plötzlich viele Bäume an beiden Seiten des Ufers stehen, wo vorher wahrscheinlich keine Bäume gewesen sind. Und wenn es welche gab, Hesekiel hatte keine Zeit, darauf zu blicken, denn vorher ging er durchs Wasser, er musste sich konzentrieren aufs Wasser. Er merkte, das ist hier knöcheltief, dann plötzlich merkte er knietief, dann lendentief. Er konzentrierte sich aufs Wasser, er konnte gar nicht links oder rechts blicken. Aber ich glaube, da waren keine Bäume. Und jetzt blickt er zurück. Und er sieht viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten. Ich möchte Ihnen eindringlich Folgendes sagen. In dem Moment, wo Sie durchs Wasser gehen, heute gehen Sie vielleicht durchs Wasser. Die einen sind knöcheltief, die anderen knietief, andere lendentief, andere sind so tief im Wasser. In einem großen Leid. In dem Moment ist Ihnen nicht froh zumute, denke ich. Einfach vom Mensch her gesehen. Wenn Sie aber heute jetzt einmal innehalten, Sonntag, Sie haben Zeit, und zurückblicken, das ist der gute Zurückblick, ja? Psalm 103, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Wenn Sie heute innehalten und zurückblicken, dann versichere ich Ihnen, werden Sie plötzlich viele Bäume sehen an beiden Ufern, also auf beiden Seiten des Ufers. Das heißt, Sie werden plötzlich gewahr, welch große Segnungen gerade aus diesen Anfechtungen entsprossen sind, die Sie vielleicht nicht gemerkt haben. Sehen Sie, wir sind im Wasser, wir sind knöcheltief, knietief, lendentief, vielleicht noch tiefer. Und wir konzentrieren uns auf unser Problem. Und wir haben das Warum, das wir dem Herrn immer wieder sagen. Und wir verstehen es nicht, aber wir gehen durch das Wasser. Hesekiel musste ja, der Engel hat ihn reingeführt, er musste hindurch. Sie gehen auch hindurch, sie sagen, gut Herr, wenn das so ist, dann will ich das tun. Und vor lauter Problem und Wasser und Anfechtungen merken wir nicht, dass überall da, wo dieses Wasser fließt und wir hindurchgehen, dass da etwas anfängt zu wachsen. Frucht, Bäume, grüne Bäume. Oh, da gibt es herrliche Zeugnisse in der Schrift. David zum Beispiel. David bezeugt, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich, nun aber halte ich dein Wort. Oder dasselbe David. Es ist gut für mich, dass du mich gedemütigt hast, damit ich deine Gebote lerne. Psalm 119, Vers 67 und 71. Der David sagt, Herr, es ist gut, dass ich ins Wasser gehen musste. Denn vorher habe ich völlig verkannt, was du willst, wer du bist. Ich irrte. Du hast mich dann ins Wasser geschickt. Ich bin hindurchgegangen. Und es wurde klar. Er bezeugt, es fingen an Bäume zu wachsen, Frucht entstand, er durfte sehen. Die Frage, warum Leid, warum Anfechtungen, können wir nicht endgültig und befriedigend beantworten. Aber eine andere Frage können wir uns stellen. Ich stelle sie Ihnen, ich stelle sie mir. Wollen wir Frucht bringen? Wollen wir Frucht bringen? Wollen wir Segen verbreiten? Soll es sein, dass Ströme lebendigen Wassers von unserem Leben geht und dass Menschen dadurch angesteckt wurden? Wollen wir das, ja oder nicht? In dem Moment, wo sie ja sagen, wissen Sie was? Da fängt ein Prozess an. Ja, was für ein Prozess? Ein Prozess, der es durchs Wasser führt. Bis an die Knöchel, bis an die Knie, bis an die Lenden, vielleicht noch höher. Und hierin geht der Herr mit einem jeden von uns einen persönlichen Weg. Beim einen genügt knöcheltiefes Wasser, damit der Herr zum Ziele kommt. Ein anderer benötigt knietiefes Wasser. Ein dritter hat nötig, durch Wasser zu gehen, das bis an die Lenden steigt oder höher, bis dass er erkennt, ach Herr, ich bin ein Sünder. Ich muss das und jenes, muss ich ablegen, bis man den Herrn ganz neu erkennt. Und dies alles zu einem Ziel, Frucht bringen, nochmals Frucht bringen, für diese Zeit und für die Ewigkeit. Also, lassen wir uns demütigen, wie der Psalmist es sagt, oder lassen wir den Sterbensprozess, so wie Jesus es sagt. Wie hat Jesus das formuliert? Was hat er gesagt? Sterbensprozess. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein, also bringt nichts, keine Frucht. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Johannes 12, Vers 24. Sagt ja zu Demütigungen, sagt ja zum Sterbensprozess, sagt ja zum Wasser. Sie sind vielleicht heute im Wasser. Knöcheltief, knietief, lendentief oder noch tiefer. Wenn Sie ja sagen, dann gehen Sie jetzt diesen Weg. Sie verstehen ihn nicht, aber Sie gehen ihn. Und dann plötzlich eines Tages halten Sie inne und Sie blicken zurück. Und was werden Sie sehen? Sie werden sehen, dass da Dinge entstanden sind in Ihrem Leben, über das Sie nicht träumen konnten vorher. Frucht, Früchte, Bäume, Dinge, die Sie vielleicht wünschten vorher, Sie hatten sie nicht. Wie oft habe ich schon gehört, ein Bruder oder eine Schwester, im Krankenhaus zum Beispiel, dass sie gesagt haben, wenn ich diese Leidenszeit nicht durchmachen müsste, ich wäre heute nirgends. Andere haben gesagt, wenn diese Anfechtungen nicht auf meinem Weg gewesen wären, ich wäre nicht der Jünger Jesu, der ich heute bin. Meine Brüder und Schwestern, bitte, bitte, das soll Sie trösten. Wir müssen manchmal durchs Wasser, genau abgestimmt, genau abgewogen. Aber es dient dazu, dass Ihr Leben anfängt, Frucht zu bringen für Zeit und Ewigkeit, für Jesus Christus. Und das möchten Sie doch, oder möchten Sie das nicht? An dieser Stelle muss ich auf etwas weiteres Wichtiges aufmerksam machen. Hesekiel durfte auf dem Hinweg nicht neben dem Wasser, entlang dem Ufer gehen, um vom Trockenen zu beobachten, wie das Wasser immer tiefer wird. Durfte er nicht. Er musste durch das Wasser gehen, bis an die Lenden. Das ist eine wichtige Wahrheit. Manche von uns möchten Frucht bringen, aber auf möglichst geruhsame und schmerzlose Art. Ja, Herr, hier bin ich. Nimm mein Leben, gebrauche mich, tu mit mir, was du willst, aber es darf nicht wehtun. Wir haben Winzer unter uns. Die Reben. Was sagt Jesus über die Reben? Er spricht über Reben, die den Ansatz haben, dass Frucht kommt, die Frucht bringen möchten. Was sagt er über diese Reben? Johannes 15, Vers 2. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er, das ist der himmlische Vater, wird er wegnehmen und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ja, was ist das Reinigen? Was ist das Rebenreinigen? Wissen Sie, die Winzer haben scharfe Messer und da wird gereinigt. Nicht mit einem Abstaubtuch. Die Blättchen einzeln, die Ästchen, da wird geschnitten, zack, nochmals und nochmals. Und wenn dann die Reben beschnitten sind, dann entsteht Frucht. Jesus sagt, diejenigen, die Frucht bringen, die den Ansatz haben, Frucht zu bringen, die das möchten, da kommt der himmlische Weingärtner und reinigt. Das heißt, er schneidet, es tut weh. Aber, sagt der Herr Jesus, dann kommt Frucht. Es entsteht viel Frucht. Und dann sagt er in Vers 8 von Johannes 15, darin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt. Ja, möchten Sie viel Frucht bringen? Für diese Zeit, für die Ewigkeit, ja oder nein? Das möchten wir doch. Lasst uns ja sagen zu dem, was der Vater vorhat. Eines Tages, wenn wir plötzlich innehalten und zurückblicken, werden wir mit Anbetung und Staunen erkennen, was der Herr in unserem Leben alles bewirken konnte. Bitte, der Herr Ezekiel, der war erstaunt. Er drehte sich um und er sagte, siehe, siehe. Er ist überrascht. Da sind plötzlich Bäume, links und rechts. Links und rechts am Wasser, wo er hindurchgehen musste. Vielleicht mit Angst und Zagen. Oh, wie tief wird es noch? Wir werden bekennen und sagen, wenn wir mal zurückblicken, der gute Zurückblick, Herr, wenn du mich nicht in die Tiefe geführt hättest, wäre es jetzt ganz anders in meinem Leben. Bedenkt, dass Ezekiel durchs Wasser gehen musste, knöcheltief, knietief, lendentief, bevor er sich umdrehen konnte und plötzlich Bäume sehen konnte. Wir wollen es umgekehrt. Wir möchten, dass an Ort und Stelle Bäume wachsen. Herr, Frucht, jetzt oder sonst nie mehr, ja? Ohne Schmerzen, nein, er musste durch das Wasser, ja? Und er blickt zurück und das sind Bäume. So ist es in unserem Leben als gläubige Christen, wenn wir, ich sage es einfach so, wie die Schrift es lehrt, wenn wir uns demütigen lassen, wenn wir den Sterbensprozess zulassen, ja? Jesus hat es erklärt, das Weizenbaum bleibt allein, wenn es nicht erstirbt. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wenn wir dazu Ja sagen, wenn wir uns durchs Wasser führen lassen, werden wir Früchte sehen. Ein Beispiel aus dem Alten Testament, Samuel. Eines Tages steht Samuel vor ganz Israel und er spricht diese gewaltige Worte aus. Ebenezer, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Die kennen Sie doch, diese Worte. 1. Samuel 7, Vers 12. Ja, warum spricht er das aus? Bis hierher hat der Herr uns geholfen. Weil alles glatt verlaufen war in seinem Leben? Was denken Sie? Ist überhaupt nichts glatt verlaufen in seinem Leben. Wir müssen es so sagen. Samuel blickte zurück auf einen steinigen Weg, jedoch mit herrlichen Früchten. Er blickte zurück auf tiefes Wasser, wo aber beidseitig Bäume wuchsen. Samuel musste zum Beispiel in jungen Jahren nicht nur miterleben, wie ein Priester Eli mit seinen Priestersöhnen von Gott verworfen wurde, sondern Samuel war es, und er war noch ein Knabe, der das dem Eli selber mitteilen musste. Ja, die Geschichte, die kennen wir durch und durch, die ist uns in Fleisch und Blut und die hören wir schon in den Kinderjahren, wenn wir die Möglichkeit haben, eine Sonntagsschule zu besuchen. Aber meine Brüder und Schwestern, das hat den jungen Samuel sehr erschüttert, dass er diesem Priester Eli eine Kapazität, Priester des Volkes Israel, mitteilen muss, dass Gott ihn verworfen hat und seine Söhne. Die Bibel sagt über Samuel, 1. Samuel 3, Vers 15, Samuel fürchtete sich, Eli das anzusagen. Fürchtete sich. Und das hatte Eli gemerkt. Und Eli hat ihn massiv unter Druck gesetzt. Der Eli sagt zu Samuel, ich zitiere Vers 17 von 1. Samuel 3. Eli sprach, was war das für ein Wort, das der Herr dir gesagt hat? Verschweige mir nichts. Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von allen Worten, die er dir gesagt hat. Ich habe nachgeguckt, diese Worte, Gott tue dir dies und das, das war damals eine Schwurformel mit dem Inhalt, Gottes Zorn komme über dich. Ja, stellt euch mal vor, ein Knabe, ja, der große Eli steht vor ihm, Priester. Und der Samuel bekommt so eine Drohung ausgesprochen. Gott strafe dich. Er war schwer unter Druck, hat ihn erschüttert. Nun, Samuel hat es ihm gesagt. Und so hat Samuel schon in sehr jungen Jahren miterlebt, was es bedeutet, unter großem Druck zu stehen. Das Wasser war ihm damals wahrscheinlich bis hier, als das geschah. Müssen Sie mal zwischen den Zeilen lesen. Er hat schon früh erkennen müssen, wie das Wasser anfängt zu steigen, steigen, steigen. Aber Samuel ging diesen Weg, er kämpfte sich durch diese Widerstände, er war gehorsam und was durfte er erleben? Bäume! Wissen Sie, Gott fing an, ihn gewaltig zu segnen, es wuchsen Früchte auf diesem steinigen Weg, in diesen jungen Jahren, dieses Samuel, unmittelbar, nachdem Samuel dem Eli die ganze Wahrheit gesagt hatte, lesen wir über Samuel, Samuel aber wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines seiner Worte zur Erde fallen. Ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Das müssen Sie mal lesen, das ist gewaltig, ja? Bäume, ja, er musste durch den Druck, er musste durch dieses Wasser. Als junger Knabe, Angst, aber er war gehorsam, er ging. Und Samuel hat das erlebt. Vielleicht noch ein Beispiel aus dem Leben des Samuel. Was denkt ihr, wie er Samuel sich fühlen musste, als die Philister die Bundeslade des Herrn erbeuteten? Kennen Sie die Geschichte? Hoffentlich. Wir können sie jetzt nicht lesen. Es geht einfach zu lange. Immerhin hatte Samuel in dem Hause jahrelang Dienst getan, in dem die Bundeslade des Gottes Israels ihren Platz gehabt hatte. Nun war sie plötzlich Unbeschnittenen in die Hände gefallen. Schlussendlich war aber genau diese Wegnahme und Wiederbringung der Bundeslade der Auslöser, dass in Israel eine Erweckung ausbrach. Nachdem die Bundeslade durch die Philister zurückgeschickt wurde, wegen der Bundeslade war es den Philistern ja sehr schlecht ergangen, da wurde sie nach Kiriat Jearim gebracht, wo sie 20 Jahre verblieb. In diesen 20 Jahren oder gegen Ende dieser 20 Jahre begann in Israel auf diesem steinigen Boden eine Frucht zu wachsen. Oder man könnte sagen, Samuel durfte erleben, er, der durch das ins Wasser gehen musste, knöcheltief, knietief, lendentief, noch tiefer, dass da plötzlich, indem er durch dieses Wasser geht, er trägt diese Last, dass da plötzlich anfangen Bäume zu wachsen. Links und rechts. Frucht. Es heißt in 1. Samuel 7, Vers 2, von dem Tage an, da die Lade des Herrn zu Kiriat Jearim blieb, verzog sich die Zeit so lange, bis es 20 Jahre wurden. Und das ganze Israel weinte vor dem Herrn. Und schlussendlich geschah dann das, was in 1. Samuel 7, Vers 4 bis 6 geschrieben steht. Da taten die Israeliten von sich die Bale und Astarten und dienten dem Herrn allein. Samuel sprach versammelt ganz Israel in Mizpah, dass ich für euch zum Herrn bete. Sie kamen nach Mizpah und fasteten an demselben Tage und sprachen dort, wir haben am Herrn gesündigt. Ja, meine Brüder und Schwestern, welch ein Erlebnis, welch eine Erfahrung für Samuel, dass ganz Israel Buße tut, über sich beten lässt. Das war damals, die haben so in Sünden gelebt, ja. Auch wegen den Söhnen des Eli. Welch eine Frucht durfte Samuel hier sehen? Eine Frucht, die aus Trübsalen geboren wurde. Bundeslade weg. Ich möchte Ihnen die Frage stellen, wollen Sie nicht ganz neu Ebenezer sagen, bis hierher hat uns der Herr geholfen? Wenn ja, dann sagen Sie nicht mehr Nein zum Wasser, das Ihnen vielleicht bis an die Knöchel steigt oder bis an die Knie oder bis an die Lenden. Gehen Sie diesen Weg. Und wenn Sie einen Blick zurückwerfen, werden Sie plötzlich viele Bäume am Ufer auf beiden Seiten sehen. Sie werden sehen, was Gott in Ihrem Leben getan hat, was er sonst nicht hätte tun können. Darum geht es ja. Wir sind ja nicht bereit, Frucht zu bringen, wenn wir auf Tabors Höhen wandeln. Wir sind nicht bereit. Und Gott möchte, dass wir Frucht bringen. Aber vergessen Sie eines nicht. Schwimmen müssen Sie nicht. Sie werden nie erfahren, das Wasser steigt ihnen über den Kopf. Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, Hesekiel musste, ja? Ich bin bei dir. Und wenn du durch Ströme gehst, sie werden dich nicht überfluten. Oder denken Sie an 1. Korinther 10, Vers 13. Gott ist treu. Der wird euch nicht über euer Vermögen versucht werden lassen, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Ich komme zu einem letzten ganz kurzen Gedanken, auch unendlich wichtig. Ja? Ich lese noch einmal Vers 12 von Hesekiel 47, der letzte Vers unserer Schriftlesung. Aber an diesem Strom, auf beiden Seiten seines Ufers, werden allerlei fruchtbare Bäume wachsen, deren Blätter nicht abfallen und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Eine gewaltige Wahrheit. Die Garantie, dass am Ufer, auf beiden Seiten dieses Stromes, fruchtbare Bäume wuchsen, liegt nicht im Wasser selbst. Obwohl das Wasser von sich aus lebensspendend ist, sondern die Garantie, dass in unserem Text plötzlich Bäume anfangen zu wachsen, links und rechts dieses Flusses, liegt in der Tatsache, dass dieses Wasser aus dem Heiligtum entspringt. Meine Brüder und Schwestern, das ist ein gewaltiger Gedanke. Wenn Sie das erfassen, dann werden Sie jedem Leid anders gegenüberstehen. Was bedeutet das? Das Wasser fließt aus dem Heiligtum. Sehen Sie, wenn Krankheit da ist, wenn etwas anders da ist, was tun wir manchmal? Ja, der Teufel, ja, der Teufel. der Teufel. Das Wasser entspringt nicht aus der Hölle. Das Wasser entspringt nicht irgendwo. Es entspringt aus dem Heiligtum. Und das wiederum symbolisiert eine Wahrheit, die wir an und für sich kennen. Welche Wahrheit? Es ist alles bei Gott vorbeigegangen. Alles. Grünes Licht hat er gegeben. Oder rotes Licht. Denken Sie an Hiob. Und sehen Sie, es sind nicht die Anfechtungen als solche, die uns innerlich weiterbringen. Also bitte, wir wollen nicht die Anfechtungen und die Leiden verherrlichen und jetzt sagen, jawohl, ich bin ja so krank und ich habe dieses und jenes, gepriesen sei der Herr, dass ich krank bin. Nein, das ist Blödsinn. Entschuldigung, dass ich so sage. Wir verherrlichen diese Sachen nicht. Nein, die Tatsache, dass diese Anfechtungen aus dem Heiligtum kommen, dass das Leid, das Sie jetzt momentan tragen, dass es dem im Heiligtum entsprungen ist. Das ist es, was Sie trösten darf und Sie innerlich weiterbringt und Sie wieder mit erhobenem Kopf dieses Gotteshaus verlassen lässt. Was Sie aufrichten darf, es entspringt dem Heiligtum. Das Wasser entspringt unter der Schwelle. Es fließt unter der Schwelle des Allerheiligsten heraus. Direkt von Gott. Und in dieses Wasser wird Hesekiel hineingestellt. Und durch dieses Wasser muss er. Und dieses Wasser steigt ihm bis an die Knöchel, bis an die Knie, bis an die Lenden. Und dieses Wasser steigt ihnen vielleicht heute noch höher. Aber vergessen Sie nicht, es entspringt aus dem Heiligtum. Und das ist die Garantie, dass, wie Römer 8, Vers 28 es sagt, es ihnen zum Besten dienen wird. Glauben Sie das? Ich hoffe, dass Sie diese Botschaft mitnehmen und ganz praktisch für sich in Anspruch nehmen für Ihre Situation. Ich möchte Sie dringend bitten, vergleichen Sie sich nie mit dem Leid von anderen Menschen. Der hat das zu tragen und der das. Gott geht mit jedem einen ganz persönlichen Weg. Und bitte, ich komme zurück auf den Anfang. Es ist nicht so, dass wir immer fort durch Wasser gehen müssen. Nein, denken Sie an Jabez. Jabez hat gewaltige Ruhepause bekommen. Er musste ja kämpfen, den Kampf des Herrn. Und Gott ließ kommen, was er bat. Er bekam Ruhe, das Übel wurde weggenommen. Beten Sie immer, dass der Herr Ihnen Ruhe gibt. Beten Sie immer, dass die Krankheit weggeht. Lassen Sie über sich beten. Glauben Sie, dass der Herr Ihre wirtschaftliche Lage löst, dass Sie wieder Arbeit bekommen, dass Ihre Frau sich bekehrt, Ihr Mann. Glauben Sie das? Glauben Sie das? Und solange Sie noch durch dieses Wasser gehen, denken Sie daran, es entspringt aus dem Heiligtum. Das sagt alles. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Marcel Malgo mit dem Thema »Wenn das Wasser steigt«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch, eins unserer neuen DVDs und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!